Vortrag von Dr. Wolfgang Peter über Christus und das menschliche Ich vom 11. Dezember 2007.
Liebe Freunde, wir werden jetzt beginnen, uns zu beschäftigen ein bisschen mit der kühnischen Hochzeit des Christian Rosenkreuz. Wir haben das letzte Mal ein bisschen also den Lebensweg des Christian Rosenkreuz betrachtet, so wie es eben die Überlieferungen gibt, also namentlich durch die Schriften des Johann Valentin André, und haben besprochen eben diese, vor allem diese beiden Inkarnationen im Mittelalter, die relativ knapp beieinander liegen, also eine so um 1250 herum, also in diese Zeit, wo die größte geistige Finsternis geherrscht hat. In dieser Inkarnation ist Christian Rosenkreuz in sehr jungen Jahren dann auch schon gestorben wieder, also war auch sozusagen von der Konstitution her eher schwächlich, das ganze Leben, was einen besonderen Grund hatte, auch eben das, was er aufnehmen konnte von den 12 Eingeweihten, die ihn als Lehrmeister umgeben haben, dass das eben wirklich bis tief sogar in den physischen Leib hineingewirkt hat. Das geht also sozusagen nur dann, wenn der physische Leib nicht allzu starken Widerstand dem entgegensetzt. Und dann eben die Inkarnation im 15. Jahrhundert, also beginnen schon im Ende des 14. Jahrhunderts, aber dann weit ins 15. Jahrhundert hinein, wo Christian Rosenkreuz ein sehr hohes Alter, ich glaube von 106 Jahren erreicht hat, also das ist schon ganz beachtlich, da schnappt er schon bald den Jupilästers. Und wir haben dann besprochen, das letzte Mal, also wie er in dieser Inkarnation im 15. Jahrhundert, in der er dieses hohe Alter erreicht hat, zuerst eine große Reise unternommen hat, wenn man so will, in den Orient. Also er hat begleitet einen Mitbruder, er war nämlich Klosterbruder, er wurde mit 5 Jahren in ein Kloster gegeben, er war an sich adeliger Abkunft, aber die Eltern waren verarmt und er wurde also schon in jungen Jahren ins Kloster gegeben. Und er hat dann also intensiv gebeten, dass er diesen anderen Bruder begleiten darf auf der Fahrt eben nach Jerusalem. Und dieser andere Mitbruder ist aber in Zypern gestorben und Christian Rosenkreuz hat dann alleine die Reise weiter fortgesetzt, war damals aber etwa 16 Jahre oder so, also noch in sehr jungen Jahren. Ist dann nach Damaskus gekommen, wir haben das geschildert und hat dort sehr viel kennengelernt. Ist dann weiter nach Ägypten, über ganz Nordafrika, nach Fes und von dort über Spanien wieder zurück nach Europa, aber das Ganze hat natürlich viele, viele Jahre gedauert. Und er hat in dieser Zeit mehr oder minder das ganze alte orientalische Wissen aufgenommen und eben nicht nur als Erkenntniswissen aufgenommen, sondern auch also gelernt, wie man diese Dinge praktisch umsetzt im Leben. Und hat eben versucht, dann dieses Wissen in Europa zu verbreiten, was aber zunächst eben überhaupt nicht aufgenommen wurde von den Gelehrten in Europa. Er hat dann viele Reisen noch durch ganz Europa unternommen, da sind sicher also viele, viele Jahre draufgegangen, bis er sich schließlich also wieder zurückbegeben hat nach Deutschland, oder was heute deutsche Lande sind, von wo er ja herstammt, also er wurde in dieser Inkarnation am Ufer des Rheins geboren, wo ganz genau weiß man nicht, aber es steht also am Ufer des Rheins. Und ist dann also wieder nach Deutschland zurückgekehrt, hat sich für 5 Jahre zur Meditation zurückgezogen, in eine einsame Klause, und das dürfte jetzt die Zeit sein, also während er in dieser Meditation, in dieser einsamen Klause ist, wo diese Geschichte der kühnischen Hochzeit des Christian Rosenkreuz sich abspielt, als inneres geistiges Erlebnis. Also nicht als etwas Äußeres, es wird natürlich geschildert zunächst wie ein äußeres Ereignis, aber in Wahrheit ist es natürlich ein inneres geistiges Erlebnis. Und dann nach diesen 5 Jahren, also nachdem er diese Zeit in der Einsamkeit, in der Meditation verbracht hatte, dann ist er herangetreten an zunächst 3 ehemalige Mitbrüder aus dem Kloster, aus dem er stammte, und hat sie also eingeweiht in sein Wissen sozusagen oder was er ihnen geben konnte. Also sie waren sozusagen seine engsten Schüler und mit diesen dreien zusammen, also zu viert, haben sie dann das begründet, was man den Rosenkreuzerorden nennen kann. Also das war eine ganz, ganz kleine Zelle, die dann später auf 8 erweitert wurde und diese 8 sind dann durch die ganze Welt eigentlich gezogen und sind dann auch besprochen. Es gab dann so bestimmte Punkte, die man vereinbart hat. Also zum Beispiel auch, dass man sich einmal im Jahr wieder in der Zentrale, wenn man so will, den man nannte, den Tempel des Heiligen Geistes, dass man sich dort wieder trifft oder zumindest Nachricht gibt, also warum man nicht kommen kann. Aber die entscheidenden Erlebnisse, eben die zur Begründung des Rosenkreuzerordens geführt haben, das sind also die Erlebnisse, die Christian Rosenkreuz durchmacht im Zuge dieser kümischen Hochzeit. Also das, was in Bildern jetzt geschildert wird, eben von Johann Valentin André, also zumindest wird ihm diese Handschrift zugeschrieben und Rudolf Steiner bestätigt das auch, also literaturwissenschaftlich gilt es nicht als hundertprozentig gesichert, weil Johann Valentin André war Teil seines kleinen Kreises von Studenten im Grunde damals ja noch in Tübingen. Und aus diesem Kreis heraus ist das auf jeden Fall hervorgegangen. In ganz jungen Jahren geschrieben, er war 17, 18 Jahre alt, Johann Valentin André, wer das geschrieben hat, hat sich ja dann später auch bis zu einem gewissen Grad distanziert von diesen Dingen. Und so, der Steiner sagt das sehr deutlich, dass dieser Johann Valentin André im Grunde das Werkzeug der geistigen Welt war, durch die diese Schriften also in die Welt gekommen sind, und es sind wirklich tiefe geistige Wahrheiten drinnen, aber die stammten nicht aus den bewussten Fähigkeiten, aus den bewussten Kenntnissen des Johann Valentin André. Und Rudolf Steiner sagt, es ist sehr hohe Weisheit drinnen, denn also namentlich diese kümische Hochzeit ist aus der geistigen Fähigkeit der Intuition heraus geflossen. Also das ist eigentlich die höchste Erkenntnisfähigkeit, die man zunächst einmal entwickeln kann. Also es gibt ja die Stufen der Imagination, also wo man dieses, wenn man so will, hellseherische, bildhafte Erleben hat der geistigen Welt, ohne unter Umständen zu verstehen, was man da erlebt. Also nur reine Hellsichtigkeit alleine bringt noch nicht wirklich Aufklärung über die geistige Welt. Man hat Erlebnisse, und bei manchen Menschen ist ja die Sucht nach solchen Erlebnissen da, aber verstehen tut man noch nichts. Also, das heißt, mit der Stufe der Imagination alleine kann man noch sehr wenig anfangen. Das ist eher eine gefährliche Stufe bis zu einem gewissen Grad. Erst wenn zumindest die Inspiration dazu kommt, dann lernt man erkennen, also was die Dinge, die man da im geistigen Erleben sieht, was sie bedeuten. Also die Dinge beginnen sich, die Wesenheiten beginnen sich sozusagen selbst auszusprechen und kundzugeben, also was sie bedeuten. Und die höchste Stufe aber ist die Intuition, die wirklich darin besteht, dass man sich mit dem eigenen Bewusstsein in das Bewusstsein anderer geistiger Wesenheiten hineinversetzt. Ohne deswegen sich zu verlieren, aber trotzdem also im Grunde die Welt erlebt aus dem Bewusstsein eines anderen geistigen Wesens, bis zu einem gewissen Grad zumindest. Und also aus dieser Erlebnisart ist diese kümische Hochzeit des Christian Rosenkreuz anno 1459 entstanden. Also das wird immer wieder nämlich Wert gelegt auf diese Jahreszahl. Das ist ganz interessant, weil das ist ein ganz bestimmtes Datum damit verbunden. Und auch Rudolf Steiner sagt, es geht eben darum, dass gewisse geistige Entwicklungsschritte, eben so große geistige Entwicklungsschritte, die in der Menschheitsentwicklung eigentlich sehr bedeutsam sind, dass die natürlich nur möglich sind, zu ganz bestimmten Zeitpunkten, das heißt auch sozusagen die ganze äußere kosmische Konstellation, der ganze Entwicklungsvorgang der Erde und der Menschheit dazu passen muss, dass auch so ein Einweihungsvorgang möglich ist, wie ihn jetzt dieser Christian Rosenkreuz durchmacht. holen wir uns jetzt ein bisschen diese Schilderungen im Detail ansehen, wir werden es mit höchster Wahrscheinlichkeit heute nicht durchkommen, durch alle 7 Tage. Wir werden das dann nach Weihnachten fortsetzen. Das nächste Mal möchte ich einen Weihnachtsvortrag machen, der aber auch also sich irgendwo mit diesem Thema beschäftigen wird. Also wir werden da vor allem die Weihnachtsimagination, die Josef Steiner gegeben hat, besprechen. Und die hängt also auch sehr mit, ich möchte sagen, mit der Alchemie der Jahreszeiten zusammen. Also im Grunde mit denselben Kräften, mit denen auch Christian Rosenkreuz sehr stark verbunden ist. Aber jetzt eben wieder aus einer etwas anderen Perspektive gesehen. Wird aber dann vielleicht auch eine gute Vorbereitung auf diese Weihnachtsimagination sein zum Verständnis der weiteren Entwicklungsschritte hier in der kümischen Hochzeit. Die kümische Hochzeit spielt zu Ostern. Das wird also schon am Anfang ganz deutlich gesagt. Also Christian Rosenkreuz sagt also, das beginnt also am Vorabend des Osterfestes. Also die Erlebnisse, die er schildert, beginnen am Vorabend des Osterfestes, und zwar am Vorabend des Osterfestes im protestantischen Sinne gemeint, das heißt am Vorabend des Karfreitags, weil für die Protestanten ist der Karfreitag der große Feiertag. Also das heißt, am Gründonnerstag beginnt die ganze Schilderung. Und wie hängt das aber jetzt mit Weihnachten zusammen? Dann möchte ich kurz an etwas erinnern, was wir schon vor längerer Zeit einmal besprochen haben. Es gibt so gewisse 33-jährige Entwicklungsrhythmen in der Menschheitsentwicklung. Und die hängen letztlich damit zusammen, mit dem Erdenleben ja des Christus. Und diese 33 Jahre sind eben die Zeit von der Geburt, aber noch nicht des Christus eigentlich, sondern der vorbereitenden Geburt der beiden Jesusknaben. Nicht wahr, der Christus selber wird ja erst, inkarniert sich ja erst mit der Jordantaufe und ist dann nur für die letzten 3 Jahre, dieser 33 Jahre, wirklich verkörpert in den Jesus. Also diese insgesamt 33-jährige Zeit, die der Jesus Christus sozusagen auf Erden durchmacht, das ist das Musterbild dieses 33-jährigen Rhythmus, und man kann im Grunde immer sagen, das heutige Weihnachten hat sozusagen seine großen Folgen 33 Jahre später für Osterzeit. Oder was heute Weihnachtsimpuls ist, wird in 33 Jahren seine Auferstehung in einer gewissen Weise erleben als Osterimpuls sozusagen. Das heißt nicht, dass es jetzt genau am Ostertag passieren muss, aber in etwa also dieser Zeitraum ist. Und es ist von der Qualität her dann eben dieses Österliche drinnen, also was mit dem Auferstehungsprinzip zusammenhängt. Und man muss denken, dass also Christian Rosenkreuz, auch wenn er jetzt diese kümische Hochzeit durchmacht, diese Einweihung, die damit verbunden ist, dass das etwas ist, wo er zumindest schon 33-jährige Lebenszyklen auch für sich hinter sich gebracht hat, wenn denn diese kümische Hochzeit findet statt in seinem 80. Lebensjahr. Also er ist schon eigentlich in recht gehobenem Alter, als er diese Erlebnisse hat, sozusagen diese letzte große Stufe der Einweihung in diesem Erdenleben durchmacht, denn gewisse Vorstufen hat er ja schon durchgemacht während der Zeit, wo er den Orient gereist hat. Also da erstens einmal hat er durchgemacht, schon etwa mit den 16, 17 Jahren, wie er nach Damaskus gekommen ist, hat er dieses Damaskus-Erlebnis durchgemacht, also die Begegnung mit dem Auferstandenen, so ähnlich wie es eben dem Paulus damals begegnet ist. Also im Grunde die Begegnung mit dem ätherischen Christus letztlich ist das, die hier vorweggenommen wird. Etwas, was er auch schon in dieser Inkarnation um 1250 gehabt hatte, dieses Erlebnis, aber das wird also in dieser Inkarnation erneuert. Und dann geht es aber weiter, da haben wir auch das letzte Mal gesprochen, wie er dann über Nordafrika schließlich nach Fez kommt, dort eine noch tiefere Einweihung durchmacht, sogar zur sogenannten Adeptenschaft kommt. Ein Adept ist noch etwas Höheres als der Eingeweihte. Der Eingeweihte ist sozusagen der, der Weisheit und Wissen über die geistige Welt erwirbt. Der Adept ist der, der es auch anwenden kann, der auch etwas wirklich tätig damit umgehen kann. Also diese Stufe hat er bereits also erreicht, als er da noch im Orient war. Und das ist jetzt eine weitere, noch viel höhere Stufe. Die Schilderung beginnt also damit, also ist geschrieben als Erzählung des Christian Rosenkreuz selber, also er erzählt sozusagen seine Erlebnisse, die er hat. Ist also mehr oder minder in Ich-Form geschrieben, das Ganze. Und er erzählt also, dass er eben am Vorabend des Osterfestes, also am grünen Donnerstag, am Abend eben bei Tisch sitzt und sein Brot bricht und die Sonne geht gerade unter. Und er schildert auch, also wo das ist, er lebt also in einer Eremitage, die halb in einen Berghang hineingebaut ist. Also er lebt ganz in der Einsamkeit auch. Und also so sein Brot bricht und dabei bei dem Abendmahl eben etwas in Meditation auch versunken ist dabei und gedenkt auch des grünen Donnerstags, also des Abendmahls des Christus mit den Aposteln. Er lebt es plötzlich so, als wenn sich ein ganz starker Wind, ein Sturm erhebt und ganz plötzlich bricht es aus. Und er spürt also in diesem ganzen Sturmgeschehen jetzt, wie eine Gestalt an ihn herankommt. Und zwar zunächst einmal von hinten an ihn herankommt. Das ist immer sehr typisch, also dass die geistigen Gestalten, die einem begegnen, zunächst einmal von hinten kommen. Das ist meistens so. Und man muss dann immer erst einen inneren Impuls finden, sich sozusagen umzuwenden und um die Gestalt wirklich zu erblicken. Das ist etwas sehr Typisches für geistige Erlebnisse. Das ist etwas, was man zum Beispiel, wenn man den Hüter der Schwelle etwa erlebt, also wie es eigentlich sein sollte, wenn man in die geistige Welt eintritt, wenn man nur dann also mit einer gewissen Sicherheit sich in der geistigen Welt bewegen kann, dann ist das auch als ein Erlebnis, wo der Hüter der Schwelle als eigentlich sehr bedrohlich empfundene Figur zunächst hinter einem auftaucht und man jetzt entscheiden muss, wendest du dich um oder nicht. Und das Erlebnis dabei, also gerade bei dieser Begegnung mit dem Hüter der Schwelle, ist also so, dass das eigentlich ganz real so erlebt wird, dass diese Entscheidung, sich umzuwenden, bedeutet, du musst jetzt sterben. Also das ist sozusagen, du musst dem Tod ins Auge blicken und dieses Erlebnis ist also ganz real. Und man weiß sicher mit irgendeiner Ecke des Bewusstseins, dass man nicht wirklich sterben wird, aber trotzdem ist es also ganz, ganz, ganz real und bedrohlich, diese Situation. Wenn man sich umwendet, dann erlebt man eben dann wirklich diesen Hüter der Schwelle bewusst. Und so ist es also in etwas anderer Weise auch hier. Es ist aber noch nicht der Hüter der Schwelle, dem man hier begegnet. Er sieht eine herrliche Jungfrau in einem blauen Kleid mit Flügeln voller Augen besetzt. Das blaue Kleid ist mit güldenen Sternen besetzt und sie trägt eine Posaune in der Hand. Die Posaune ist immer ein Hinweis, dass Inspiration auch mitspielt. Also überall, wo man in der Apokalypse zum Beispiel oder überhaupt in der Bibel, wo von Posaunen die Rede ist, ist immer hingewiesen auf die Stufe der Inspiration, die auch eine Rolle spielt. Also einerseits Imagination dieser Frauengestalt im blauen Kleid, aber andererseits eben auch die Posaune dabei. Und also Inspiration spielt auch hier auf dieser Ebene schon eine Rolle. Eben, dass es wirklich bis zur Intuition geht, das entwickelt sich auch hier dann im Laufe des Geschehens. Und die diese Frauengestalt im blauen Kleid mit den Flügeln, die mit den vielen Augen besetzt sind, überreicht ihm einen Brief, also ein Kuvert, einen Brief, und darauf ist mit goldener Schrift auf blauem Grund wieder, also die Farben sind immer sehr, sehr typisch auch, es wird sehr viel also mit Farben hier geschildert, mit Farbsymbolik sozusagen, also Gold auf Blau. Ich erwähne das jetzt insofern besonders, weil das dann auch bei der Weihnachtsimagination eine gewisse Rolle spielen wird, diese Farben. Und in diesem Brief auf jeden Fall, den jetzt Christian Rosenkreuz überreicht bekommt, also dieser Brief ist in einem Kuvert, er ist versiegelt, also beziehungsweise ist er zusammengelegt, wahrscheinlich so wie das früher war, also gefaltet und versiegelt. Und das Siegel schon trägt das Zeichen des Kreuzes und trägt rundherum die Worte in Hoc Signo Vinces, also in diesem Zeichen wirst du siegen, also ähnlich wie das Konstantin erlebt hat. Es werden immer auch so kleine Geheimnisse angedeutet, die nicht aufgelöst werden. Zum Beispiel erwähnt Christian Rosenkreuz, auf der Posaune steht ein Name, den er aber nicht sagen darf. Der sehr wohl bekannt ist, aber den er nicht sagen darf. Wird er noch nie wieder angesprochen. Also, es steuert er immer wieder so ein, also gewisse Dinge, die gar nicht aufgelöst werden. Ja, der öffnet also jetzt dieses Briefchen und findet darin die Einladung zu einer königlichen Hochzeit. Er wird also zu einer königlichen Hochzeit eingeladen. Und als er das liest, erinnert er sich, dass ihm schon 7 Jahre zuvor angekündigt worden ist, dass er zu einer Hochzeit eingeladen würde einmal. Und jetzt fällt ihm das ein, also dass das offensichtlich jetzt eintrifft, also jetzt ist die Einladung da. In dem Briefchen, also ich kann Ihnen das vorlesen, wie es da drinnen steht, da steht halt in der Einladung, heut ist des Königs Hochzeit. Bist du hierzu geboren, von Gott zu Freud erkoren, magst auf den Berge gehen, darauf 3 Tempel stehen, da selbst die Geschichte besehen. Halt wach, dich selbst betracht, wirst dich nicht fleißig wagen, die Hochzeit kann dir schaden. Schad hat, wer sie verzeugt, fühlt sich, wer ist zu leicht. Sponsus et Sponsa, also Braut und Bräutigam. Beziehungsweise umgekehrt Bräutigam als Braut. Was die 3 Tempel jetzt schon wieder bedeuten, ist Christian Rosenkreuz nicht klar zu diesem Zeitpunkt. Und Rudolf Steiner sagt, das sind so wichtige Dinge, so wichtige Kleinigkeiten, an denen man erkennt, also dass eine durchaus realistische Schilderung ist von geistigen Erlebnissen. Das ist so etwas ganz Typisches. Also eben wenn man einen gewissen Einblick in die geistige Welt bekommt und wenn auch schon Inspiration mitspielt, da schaut man aber trotzdem nicht gleich alles, was man da sieht oder erlebt, sondern es bleiben immer wieder sehr viele Punkte im Dunkeln. Das ist also ganz wichtig. Es ist also niemals so, dass man einfach eine fertige Formel sozusagen haben könnte, jetzt weiß man alles so redet und damit ist also herrscht eine etwaige Klarheit. Sondern eigentlich immer wieder öffnen sich irgendwo Türchen, wo es weitergeht und wo man zunächst aber mal ansteht und diese Türchen halt noch nicht öffnen kann. Es ist wie beim Adventskalender, wenn man sich ein bisschen Geduld haben. Und also es wird ihm jetzt klar, dass er etwa 7 Jahre zuvor, dass ihm das schon angekündigt wurde und er rechnet jetzt sozusagen nach eifriger Berechnung der Planetenbahnen, wie es heißt, kommt er darauf, ah ja, heute ist ja wirklich die Konstellation, an der dieses Ereignis eintreten muss. Also ist auch in der Sternenschrift sozusagen steht jetzt eigentlich geschrieben, heute soll dieses Ereignis passieren. die Frau im blauen Kleid verschwindet dann wieder. Ja, übrigens vielleicht noch etwas zu erwähnen, also dieses Erlebnis des Sturmes, mit dem das Ganze begonnen hat, ist auch etwas sehr Typisches. Also wenn man diesen Übertritt von der sinnlichen Welt in die zunächst angrenzende, also in die ätherische Welt hinüber, in die astralisch-ätherische Welt hinüber macht, dann kommt man in einen sehr, sehr stark bewegten Bereich hinein, also wo eigentlich im Grunde kein Stein auf dem anderen bleibt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es ja Materie in unserem Sinne, im Sinne gegenständlicher Materie nicht mehr gibt. Und dieser Übertritt wird eigentlich immer so erlebt, dass man in eine sehr starke Dynamik hineingerissen wird. Das kann man erleben als Sturm, das kann man erleben als stürmisches Meer vielleicht, das kann man erleben als, dass die Mauern des Hauses plötzlich wie durch ein Erdbeben zerfallen, dass überhaupt die ganze Erde bebt und alles Gestein zersplittert. Im Einzelnen sind die Bilder sehr individuell verschieden, aber haben doch eben eine gemeinsame Charakteristik, also dass hier eine ganz, ganz starke Bewegung auftritt, in die man hineingerissen wird. Und eben diese Entscheidung eben auch ist, lade ich mich jetzt ein auf diese dynamische Bewegung oder nicht? Also, wenn man gesagt hat, diese Entscheidung, wende ich mit um, sehe ich die Gestalt hinter mir oder nicht, ist zugleich auch immer die Entscheidung, lasse ich sozusagen den festen Boden los und gehe hinein in diese bewegte ätherische Welt oder nicht. Also Christian Rosenkreuz lässt sich ein darauf. Als dieses Erlebnis jetzt vorbei ist und die Jungfrau wieder verschwunden ist, ist es schon spät abends und Christian Rosenkreuz legt sich schlafen und hat jetzt ein Traumerlebnis. Das ist auch interessant, dass und auch wieder sehr typisch für eine realistische Schilderung einer geistigen Entwicklung. Meistens ist es so, wenn ein Mensch einen geistigen Entwicklungsweg macht, dann kündigen sich wichtige geistige Erfahrungen zunächst einmal im Traumleben an. Und es ist meistens erst die nächste Stufe, dass man auch bei ganz wachem Tagesbewusstsein, also wenn die Sinne auch geöffnet sind, auch zugleich solche geistigen Erlebnisse haben kann oder sie ganz willkürlich auch untertags haben kann. Meistens kündigt sich die Wirkung einer geistigen Schulung dadurch an, dass sich das Traumleben verändert und dass, indem man sich sehr chaotischen Träumen, die wir haben, namentlich als heutiger Mensch, dass da dann langsam eine gewisse Ordnung eintritt und zwischen dieses bloß chaotisch zusammengewürfelte dann allmählich wirkliche geistige Erlebnisse auch durchkommen. Vom österreichischen Bildcharakter her ist gar nicht einmal so ein großer Unterschied, nur die Ordnung ist eine andere. Das Bildmaterial, möchte ich sagen, in dem sich diese Imaginationen gleiten, die dann im Traum auftauchen, sind dasselbe Bildmaterial, mit dem wir auch unsere Träume erleben und das eigentlich unserer sinnlichen Welt entnommen ist. Nicht nur, wenn wir einen Traum erleben, kann man eigentlich immer sehr schön nachverfolgen, die Bilder, die drinnen eine Rolle spielen, sind zwar sehr wüst oft zusammengestellt, sodass man nicht gleich erkennt, aber sie sind immer angeregt durch das, was man in den letzten zwei, drei Tagen mit den Sinnen erlebt hat. Weil so lang weben und leben, also diese Sinneseindrücke, nämlich unmittelbar im Ätherleib herum und aus diesem Material einfach schafft der Traum seine Bilder. Was er dadurch ausdrückt, ist wieder ein anderes Kapitel, aber das ist sozusagen das künstlerische Material, mit dem der Traum gestaltet und mit dem auch zunächst also die Imaginationen gestaltet werden. Zumindest also in einer anfänglichen Phase. In späteren Stufen der geistigen Entwicklung kommen dann schon neue Dinge auch noch dazu. Also, weil vor allem dann also die Farben, die Töne und alles also noch einen ganz anderen Charakter gewinnen. Weil was wir an sinnlichen Farben, an sinnlichen Klängen erleben, ist ja nur eine Abschattung im Grunde der geistigen oder seelischen Realität, die dem zugrunde liegt. Und zu der kommt man aber eben in der geistigen Entwicklung auch erst nach und nach. Also anfangs sind diese Imaginationen sehr ähnlich den Traumbildern, nur an der Ordnung erkennt man, dass es da etwas Neues hineinkommt. Und in den ersten Tagen, das ist sehr typisch, in den ersten Tagen hat Christian Rosenkreuz in der Nacht immer Träume. In den letzten Tagen dann interessanterweise nicht mehr. Da spielt sich dann schon alles im Bewusstsein ab. Also da erlebt er die wichtigen Dinge dann oft auch in der Nacht, aber da ist er wach dabei. Da schaut er zufällig aus dem Fenster hinaus und bemerkt etwas, oder er kann nicht schlafen und geht im Garten spazieren und bemerkt etwas, was die anderen nicht bemerken. So wird das dann geschildert. Aber in den ersten 4 Tagen sind die wichtigen Dinge im Traum erlebt, zunächst einmal. Und so erlebt er jetzt, also im Traum in der Nacht, sieht er sich in einen Turm versetzt. Und zwar gar nicht allein, sondern gemeinsam mit unzähligen anderen ist er also in einem Turm drinnen und alle sind in Ketten gelegt. Also alle sind da angekettet in diesem Turm drinnen und hoffen irgendwie befreit zu werden aus diesem Turm. Es ist also ein sehr hoher Turm, hat nicht einen allzu großen Durchmesser, also alle sind sehr eng aneinander gestapelt irgendwo, aber relativ hoch ist der Turm. Und oben erscheint jetzt eine Öffnung und durch diese Öffnung schaut jetzt herein ein alter, eisgrauer Mann zusammen mit seiner Mutter. Die ist ja dann offensichtlich ja noch etwas älter sein muss. Also ein Bild des Alters, das einem da entgegenkommt, das wird immer wieder eine Rolle spielen dann in der ganzen Geschichte. Und auf das Geheiß der Mutter wird 7 Male ein Seil herabgelassen in den Turm durch die Öffnung. Und manchen Gefangenen gelingt es jetzt, sich also zu diesem Seil hinzubegeben. Also sie sind zwar gekettet, aber offensichtlich nicht irgendwo am Boden befestigt, weil sonst könnten sie das Seil nicht ergreifen und hinaufklettern. Also sie hängen sich an das Seil dran und werden hochgezogen mit dem Seil. Also zuerst nur ganz wenige, und dann immer mehr, wobei die dann schon draußen sind, also mithelfen zu ziehen, also dann geht es schon besser. Und beim 6. Mal wird auch Christian Rosenkreuz hinaufgezogen. Also erst ganz spät, nicht gleich einer der ersten, sondern ganz spät. Also da kann man gerade noch das Seil erhaschen irgendwo im letzten Moment und das kommt dann auch hinauf. Damit ist also der erste Tag einmal vorbei. Mit diesem Traum also geht er durch die Nacht. Der zweite Tag ist also jetzt der Tag des Aufbruchs, wo er jetzt sich auf die Reise macht zu dieser Hochzeit. Und dieser Tag ist eben der Karfreitag jetzt. Weil der erste Tag war der Gründonnerstag, also die Schilderung beginnt am Abend des Gründonnerstags. Jetzt sind wir am Karfreitag. Und es beginnt also damit, dass sich Christian Rosenkreuz, also dass er sehr früh aufsteht, dass er sich ankleidet, anders kleidet als gewöhnlich, er zieht also ein weißes Gewand an, ein ganz schneeweißes Gewand mit einem roten Gürtel und über der Brust gekreuzten ebenfalls roten Bändern. Also die Farben Weiß und Rot spielen eine Rolle und das Andreaskreuz sozusagen bildet sich dadurch. Und dann nimmt er auch noch einen Hut und steckt 4 rote Rosen auf den Hut. Und als Zeichen der Gastfreundschaft nimmt er also so gewisse Gaben mit, die er dann überreichen will, wird. Und die sozusagen auch dann sehr nützlich sein werden, aber ganz, ganz simple Sachen, er nimmt nämlich mit Brot, Salz und Wasser. Diese 3 Dinge, Brot, Salz und Wasser. auch die werden in der Weihnachtsimagination dann auf andere Art eine gewisse Rolle spielen. Und also mit diesen Gaben macht er sich jetzt auf den Weg, kommt auch bald in den Wald hinein und bemerkt dann an einem Baum ein Täfelchen. Und auf diesem Täfelchen werden ihm 4 Wege zur Auswahl gestellt. Also da gibt es einen sehr kurzen, aber gefährlichen Weg und dann gibt es einen mittleren und einen ganz langen mit vielen Umwegen und einen vierten, von dem aber heißt, dass ihn kein Sterblicher gehen kann. Und Christian Rosenkreuz steht jetzt vor diesem Täfelchen und weiß sich nicht recht zu entscheiden, welchen Weg er nehmen soll, also jeder hat was für sich oder nicht. Dieser vierte Weg scheidet einmal überhaupt aus, denkt er sich, und also die 3 anderen bleiben über, aber welchen soll er nehmen? Und während er noch so grübelt, dass er welchen Weg erwähnen soll, kommt eine Taube, eine schneeweiße Taube. Und er setzt sich halt jetzt einmal hin und teilt mit dieser Taube sein Brot. Also er gibt ja auch von seinem Brot zu essen und während das im Gange ist, kommt aber auch ein schwarzer Rabe geflogen und will der Taube das Brot wieder entreißen und verscheucht also die Taube und fliegt ihr nach und Christian Rosenkreuz will was unternehmen und läuft jetzt den beiden Vögeln nach und der Rabe ist letztlich der den Weg angibt muss man noch etwas Wichtiges dazu sagen, es steht auf dem Täfelchen, auch wenn man einmal einen Weg begonnen hat und auch nur einen Schritt drauf gesetzt hat, dann darf man nicht mehr umkehren. Also wer umdreht, wäre sofort des Todes. Also einmal entschieden, muss man den Weg auch zu Ende gehen. Und Christian Rosenkreuz läuft jetzt also diesem Raben nach, der die Taube verfolgt und merkt dann plötzlich, hoppla, ich bin schon auf dem Weg, ich habe schon einen Weg ausgewählt, sozusagen, ohne dass ich das bewusst getan hätte, sondern ich bin eben auf einem der Wege gelaufen. Also im Grunde hat ihn der Rabe auf den Weg gebracht, der schwarze Rabe. Und zwar wird also auf den zweiten, den etwas langsameren Weg geschoben, mehr geschoben sozusagen, als dass er ihn bewusst ergreift, könnte man sagen, oder gezogen von mir aus, aber auf jeden Fall ist es nicht aus der bewussten Entscheidung des Christian Rosenkreuz, sondern, wenn man so will, also das Schicksal führt ihn dorthin, dass er diesen zweiten, langsameren Weg geht. Ich meine, diese Taube und die Raben, das sind ja auch wichtige Imaginationen, die immer wieder vorkommen. Die Taube als Bild des Heiligen Geistes ist ja bekannt und die Raben sind auch vielfach bekannt, also die Raben, etwa bei Mephisto, die Raben, die den Mephisto begleiten. Die Raben, die überhaupt also eine gewisse Botenfunktion auch haben, wobei es im Faust ja so schön heißt, also, die Tauben bringen die Friedenspost, der Krieg, also die Raben, wie heißt es? Jetzt mit wichtigen Unterschieden. Die Taubenpost bedient den Frieden, den Krieg befiehlt die Rabenpost, also die Raben. Was ist der Unterschied? Also beide sind eigentlich Boten, haben eine gewisse Botenfunktion, aber man könnte sagen gegensätzlicherweise. Die Raben sind nämlich an sich immer das Bild oder meistens das Bild dafür, dass sie Kunde bringen aus der sinnlichen Welt in die geistige Welt hinein. Und die Taube ist aber die etwas eben aus der geistigen Welt herunterbringt. In den Heiligen Geist sozusagen, also das Geistige, das reine Geistige. Und die Raben bringen eben etwas aus dem Sinnlichen ins Geistige hinein, haben dadurch also eine wichtige Funktion durchaus. Und als wir besprochen haben, einmal den Mithras Einweihungsweg, da kommt auch irgendwo die Stufe des Raben vor. Das heißt, das ist also noch ein wenig eingeweihter, ein Schüler also auf unterer Stufe noch, der aber zumindest die Aufgabe hat, eben Botschaft auf der sinnlichen Welt zu bringen, den Eingeweihten. Also das heißt, die Kenntnisse, die man sich erwerben kann, in der sinnlichen Welt zu bringen und dass die anderen damit weiter etwas tun können. Also das heißt für den Eingeweihten nichts anderes, beschäftige dich auch mit den Dingen, die das sinnliche Leben bestimmen und regeln. Also weiß ich nicht, heißt das, man sagen, mit Naturwissenschaft, mit Politik, mit weiß Gott, was allem möglichen, so wie es heute praktiziert wird, lerne das gründlich kennen und nimm diese Kenntnisse mit ins Geistige. Das Ergebnis sozusagen der Kunst. Und das ist insbesondere auch die wichtige Aufgabe des Rosenkreuzertums, also diese Dinge zu verbinden, also das Geistige ins Sinnliche hineinzubringen und die wichtigen, wie soll ich sagen, Erfahrungen, die wir hier in der sinnlichen physischen Welt machen, auch wieder umgekehrt mitzunehmen ins Geistige. Letztlich so weit, wenn man will, dass es ja bis heran wird an die Auferstehungsfrage, wo es ja um die Vergeistigung des physischen Leibes geht. Also nur so können wir also alle Früchte aus diesen Erdeninkarnationen herausziehen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Also Christian Rosenkreuz macht sich jetzt auf diesen zweiten, langsameren Weg und erreicht gerade noch bei Tageslicht, also es beginnt schon die Dämmerung, gerade noch bei Tageslicht erreicht er eine Pforte, die Pforte zum Schloss nämlich, er macht sich ja auch jetzt auf den Weg also zum Schloss des Königs und der Königin, dorthin ist er ja eingeladen und er kommt also an die erste Schlosspforte sozusagen gerade noch rechtzeitig, gerade noch bevor die Sonne untergeht. Und das ist ein sehr, sehr schönes königliches Portal, das ihn da empfängt und darüber ist also in großen Worten geschrieben, weichet weit von hier, ihr Uneingeweihten, ihr Ungeweihten, weichet weit von hier, ihr Ungeweihten. Christian Rosenkreuz kommt also jetzt an dieses Tor heran und wird von dem Torhüter empfangen. Also wie sich das bei dem Schloss gehört, ist also ein Torhüter auch dort. Dieser Torhüter hat ein himmelblaues Kleid, wieder himmelblau, wieder ein blaues Kleid, also wieder die Farbe blau. Und wird sehr freundlich empfangen von diesem Torhüter. Und Christian Rosenkreuz weist jetzt einen Einladungsbrief vor und nennt auch zum ersten Mal seinen vollen Namen, indem er sagt, ich bin der Bruder von dem roten Rosenkreuz. Also daher kommt dann der Name der Rosenkreuz. Ich bin der Bruder von dem roten Rosenkreuz. Um dem Torhüter seine Freundlichkeit irgendwie zu vergelten, überreicht er ihm jetzt das Fläschchen Wasser, das er mitgenommen hat. Also Christian Rosenkreuz hat ja Brot, Wasser und Salz mitgenommen. Das Brot hat er schon geteilt mit der Taube. Jetzt überreicht er das Wasser diesem ersten Torhüter, diesem Torhüter. Und bekommt von dem Torhüter jetzt auch ein Zeichen überreicht, also so eine Art Medaille, auf der zwei Buchstaben eingegraben sind, SC. Was die genaue Bedeutung ist, wird nicht weiter gesagt, aber man hat sich einige Bedeutungen ausgedacht. Zum Beispiel Sanctitate Constantia, Sponsus Carus, Spes Caritas, Signum Crucis, also übersetzt so viel wie Beständigkeit in Heiligkeit, geliebter Bräutigam, Hoffnung, Liebe oder das Zeichnen des Kreuzes, Signum Crucis. Wie auch immer, es wird also hier in der Kirche noch selber nicht genau gesprochen, was es ist, aber die Zeichen werden dann noch eine große Bedeutung bekommen, ganz gegen Schluss der Geschichte. Da wird sich nämlich herausstellen, dass durchaus nicht jeder, der jetzt zu dieser Hochzeit geladen ist, solche Zeichen bekommt. Am Anfang ist es nämlich noch gar nicht sehr deutlich, dass dieser Christian Rosenkreuz in der ganzen Begebenheit so jemand besonderer wäre. Weil es stellt sich heraus, dass eine ganze Menge anderer Leute auch geladen sind zu der Hochzeit und Christian Rosenkreuz ist eigentlich immer der sich das für sehr klein und unwichtig hält. Da kommen Könige und Kaiser und weiß Gott was, gelehrte Astrologen und alles Mögliche. Und er ist da immer sehr zurückhaltend und manche strahlen sehr mit ihrem Wissen und Können und was sie alles tun. Also Christian Rosenkreuz hält sich also immer eher für einen Unwürdigen, der sozusagen sehr dankbar ist, der auch irgendwie dabei sein darf. Also diese, wie soll ich sagen, Demut und Bescheidenheit, die kommt also immer wieder sehr deutlich durch und aber sehr ist es dann auf eine sehr unaufdringliche Weise, auch in der ganzen Schilderung. Also wenn man kann ja bescheiden, sehr aufdringlich bescheiden sein, dann ist in Wahrheit weg der Hochmut dahinter. Aber es ist es auf eine ganz unaufdringliche Weise, ist er immer wieder sehr bescheiden. Und und man merkt also dann auch, selbst in den spätesten Stunden, noch für den 6., 7. Tag, oder wo dann schon sehr deutlich herauskommt, dass er doch also einer der Auserwählten, der Auserwählte schlechthin ist in dem ganzen Kreis, wie höchst unangenehm das eigentlich ist, dass er da so im Mittelpunkt irgendwo steht. Und außerdem bekommt er, also außer diesem Zeichen mit den beiden Buchstaben, bekommt er noch ein versiegeltes Briefchen mit. Also sein erstes Briefchen hat er abgegeben bei dem Torhüter, bekommt er ein anderes versiegeltes Briefchen für den zweiten Torhüter mit. Es gibt nämlich dann noch ein zweites Tor, also wie es bei Schlössern und Burgen halt so ist, es gibt einen ersten Kreis und dann muss man noch weitergehen und kommt dann an ein zweites Tor und dann gibt es einen zweiten Torhüter. Naja, mit diesem Hüter ist in Wahrheit der Hüter der Schwelle gemeint. Und da gibt es ja auch zwei, den kleinen Hüter der Schwelle und den großen Hüter der Schwelle. Und Christian Rosenkreuz ist jetzt einmal beim ersten, beim kleinen Hüter der Schwelle. Und dieser Hüter der Schwelle, also dieser erste Hüter der Schwelle, der kleine Hüter der Schwelle sozusagen, wenn man so will, gibt ihm noch eine ganze Menge Belehrungen mit, also wie er sich da jetzt in dem Schloss zu verhalten hat und was er alles beachten muss und so weiter. Und es ist mittlerweile schon tiefe Nacht, natürlich, weil er gerade noch beim letzten Sonnenlicht gekommen und jetzt kommen noch diese langwierigen Erklärungen, es ist also schon tiefe Nacht, das Christian Rosenkreuz seinen Weg weiter zum Schloss fortsetzt. Und das ist jetzt ein Weg, also der ist an beiden Seiten mit Mauern eingeschlossen. Das ist ein Weg, der vom ersten zum zweiten Tor führt. Beiderseits stehen aber Bäume, drei Bäume mit Laternen versehen. Und diese Laternen werden also von einer Jungfrau mit einer herrlichen Jungfrau mit einer Fackel angezündet. Also wenn das schon finster wird, werden diese Laternen angezündet. Und also endlich macht sich jetzt Christian Rosenkreuz auf den Weg zum zweiten Tor und wirklich noch gerade rechtzeitig. Die Jungfrau hat im Übrigen auch wieder ein blaues Kleid an, ist aber nicht dieselbe, die ihm erschienen ist am ersten Tag, aber auch ein blaues Kleid. Also am Anfang ist sehr viel Blau dabei. Und er gelangt also insofern gerade noch rechtzeitig dorthin, denn mittlerweile hat diese Jungfrau schon wieder begonnen, alle Lichter auszulöschen. Und da ist jetzt ja gerade noch, bevor das letzte Lichtlein ausgelöscht wird, schafft er das ja gerade noch zur zweiten Tür, zur zweiten Pforte zu kommen. Ja, durch das Tausend, durch die Tür, die fällt schon zu, das Tor, also eben wird geschlossen, es fällt zu, sodass sogar ein Zipfel seines Gewandes eingezwickt wird und abgerissen wird und draußen bleibt. Auch ein wichtiges Bild, also dass man gewisse Dinge eben zurücklassen muss auf diesem Weg in die geistige Welt. Und jetzt steht also Christian Rosenkreuz dem zweiten Hüter gegenüber, übergibt ihm das Brieflein, worauf ihn dieser zweite Hüter mit der allergrößten Ehrfurcht behandelt. Also in dem Brieflein, Christian Rosenkreuz weiß ja nicht, was drinnen steht, wir erfahren es auch nicht, niemand erfährt, aber auf jeden Fall die Folge ist, dass er mit allergrößter Ehrfurcht von dem zweiten Hüter behandelt wird und Christian Rosenkreuz überreicht ihm jetzt sein Salz als Gabe und empfängt wieder so ein Siegel mit zwei Buchstaben daraus. Auf denen SM steht. Das kann zum Beispiel bedeuten Sal Mineralis, das kann aber auch bedeuten Studio Merentis, also zum Studium des Würdigen, alles Mögliche. Es kann auch heißen, auch aus welchen Übersetzungen sind gegeben worden, Sal Menstrualis, das ist das Salz der Reinigung. Also jedenfalls zwei Buchstaben drauf. Und noch etwas ist wichtig bei diesem zweiten Hüter und dem Tor, das man noch erzählen muss, vor diesem Tor lagert ein Löwe, der angekettet ist, aber der recht grimmig reinschaut und offensichtlich nicht jeden da gerne hineinlässt in dieses Schloss, dieser Löwe. Und dieser Löwe wird aber von dem zweiten Torhüter eben zurückgehalten. Also dieser Löwe macht ein mächtiges Gebrüll, dadurch überhaupt erwacht dieser zweite Hüter. Also der hat offensichtlich da geschlafen noch vorher und jetzt erwacht und hält also diesen Löwen zurück. Und eben nachdem er das Briefchen hatte, der behandelt er den Christian Rosenkreuz mit noch größerer Ehrfurcht und gibt ihm also dieses Zeichen. Und der Hüter ermahnt ihn also jetzt zu größter Eile, im Schloss beginnt es bereits zu läuten, also er schwimmt sehr spät dran, der Christian Rosenkreuz. Also er muss sich jetzt beeilen, dass er nämlich jetzt noch durch die letzte Pforte durchkommt, da steht kein Hüter mehr, aber das ist die eigentliche Schlosspforte dann. Also die ersten zwei, das ist jetzt der Vorhof sozusagen und jetzt die dritte also wird geschlossen. Das ist die jetzt wo endlich der Zipfel des Rockes draußen bleibt. Nicht die zweite, sondern die dritte ist es. Wird also jetzt der Zipfel des Rockes abgetrennt, weil die Tür zuschlägt. Und diese Tür, diese eigentliche Tür ins Schloss hinein, jetzt die trägt auch zwei Säulen, also das sind zwei Säulen an der Seite, und die eine trägt ein fröhliches Bild, und da steht Congratulor drauf, also ich gratuliere dir, und auf der anderen ist ein trauriges Bild und Condoleo, also also Kondolenz sozusagen. Also ich habe Mitleid mit dir. Also Tragödie und Komödie, also zwischen diese beiden Säulen ist er jetzt eingespannt, da muss er durch. Und das trifft auch irgendwie sehr gut die ganzen Schilderungen da drinnen, weil die haben immer auch sehr dramatische und gerade so tragische Ereignisse werden wir dann sehen, und dazwischen sind noch immer sehr heitere Szenen auch und sehr, wie soll man sagen, fast sehr übermütige Szenen. Und das wechselt dann oft sehr schnell, von einem ins andere. Und dieses Glöckchen läutet also weiter. Er bekommt jetzt wieder ein Zeichen, diesmal drei Buchstaben drauf, SPN. Zum Beispiel in der Bedeutung Salus per Naturam, Heil durch die Natur oder ähnliches. Es gibt verschiedene andere Deutungen noch, aber das sind eigentlich alles immer eher verstandesmäßige Deutungen. Wichtig ist, er bekommt also jetzt das eigentliche Zeichen. Das ist das letzte, also das dritte sozusagen. Und wird jetzt empfangen von zwei Knaben mit leuchtenden Fackeln, also zwei Knaben kommen ihm entgegen, die in ein kleines Gemach führen, in dem es aber ganz finster ist. Die Knaben gehen dann auch wieder weg, lassen ihn da im Finstern, also es fängt schon gut an, die Geschichte, also es ist eigentlich in dem Schloss drin, kommt in so ein finsteres Kammern hinein, er hört irgendwelche merkwürdigen Geräusche, sieht aber überhaupt nichts, und plötzlich stürzen sich etliche Männer auf ihn, halten ihn fest und schneiden ihm eine Tonsur. Also nicht die Ereignisse. Ja, den haben sie offensichtlich auch untergenommen worden, würde ich sagen, sonst wäre im Hut auch ein Loch. Also der Hut wird offensichtlich auch untergerissen, ist aber gar nicht so genau geschildert, aber auf jeden Fall, sie halten ihn fest und ihm wird, also ob er will oder nicht, eine Tonsur geschnitten. Und das abgeschnittene Haar wird sorgfältig aufgelesen und mitgenommen von diesen komischen Friseuren für später. Also das braucht man offensichtlich noch. Und die beiden Knaben kommen jetzt auch wieder herein und lachen ihn herzlich aus, weil er so ängstlich ist, weil der hat sich natürlich wirklich schreckt. Wird wahrscheinlich jedem so gehen. Und also sie lachen ihn herzlich aus. Also er wird überhaupt oft ausgelacht. Er wird immer wieder ausgelacht, das kommt immer wieder. Also jetzt hat er seine Tonsur, seinen Hut, dem ist auch offensichtlich nichts passiert, weil der taucht später auch immer wieder auf, also der ist noch in Ordnung und die vier Rosen darauf auch. Und ein kleines Glöckchen ruft ihn jetzt zur Versammlung in einen großen Saal, wo er viele Bekannte antrifft. Also viele Menschen, die er kennt von früher, also namentlich viele Gelehrte, Eingeweihte oder solche, die sich dafür halten, also die er auch aus seinem Leben kennt, aber jetzt offensichtlich eben von der geistigen Seite her erlebt in Wahrheit. Also das ist, weil indem er also da in das Schloss hineingekommen ist und an beiden Hütern vorbeigekommen ist, ist er also bereits in die übersinnliche Welt, zumindest in die untersten Regionen eingetreten. Und er lebt also jetzt andere, die er kennt, darunter eben, schreibt er ganz deutlich, also solche, von denen er schon früher nicht sehr viel gehalten hat und die sich auch jetzt hier relativ unmöglich aufführen, weil die also sehr prahlerisch sind und was sie nicht alles können und wissen und so weiter, also die sich sehr den Vordergrund spielen mit ihrem vorgeblichen Wissen. Aber es sind auch andere dabei, die edel und zurückhaltend sind und die er auch aus dem Leben schon so kennt, als eher zurückhaltendere, vorsichtigere Menschen, und die erweisen sich also auch hier als edel und zurückhaltend und bescheiden. Und schließlich ertönt Musik und bringt alle zum Schweigen. Und die beiden Knaben mit den Fackeln geleiten eine schöne Jungfrau in den Saal. Also wieder eine Jungfrau kommt jetzt in den Saal, die auf einem vergoldeten Triumphsäfer sitzt, der von alleine gefahren kommt. Also der schwebt herein. Also höchste Technik kommt dann auch schon. Gut ausgerüstet in dem Schloss. Und daneben eben diese beiden Knaben mit den Fackeln. Und es dünkt Christian Rosenkreuz, obwohl er sich nicht ganz sicher ist, aber es dünkt ihm, dass es die gleiche Jungfrau ist, die zuvor am Weg die Lichter angezündet und wieder ausgelöscht hat. Nur trägt sie jetzt nicht ein blaues Kleid, wie sie es da draußen noch getragen hat, sondern sie trägt jetzt ein schneeweißes Kleid, das aber auch so golden schimmert irgendwie, das jetzt offensichtlich mit Goldfäden durchwirkt, ist jetzt ein weiß-golden schimmerndes Kleid. Und diese Jungfrau empfängt also die Gäste mit sehr holdseliger und höflicher Stimme und verkündet, dass die Gäste am nächsten Tag alle auf der Waage geprüft werden sollten. Also, es wird auf der Waage geprüft, es soll geprüft werden, also wer würdig ist, an der Hochzeit teilzunehmen und wer nicht. Und sie kündigt auch jetzt schon an, also wer sich dafür nicht bereit fühle, möge bitte freiwillig heimkehren, denn jetzt sei dazu noch Gelegenheit. Jetzt sei die letzte Gelegenheit dazu. Und es sind aber eher wenige, die also umkehren, sondern die meisten also riskieren es oder meinen sogar zerfahrerisch, also wir werden das schon bestehen, das ist gar kein Problem. Und vor allem die, es wird jetzt dann also, werden alle zu Bett geschickt, also es ist ja schon tief in der Nacht, also jetzt sollen alle schlafen gehen und diese Entscheidung, also überhaupt, ob sie jetzt auf die Waage kommen wollen oder nicht, oder ob sie umkehren wollen, das sollen sie also noch überschlafen, aber am nächsten Morgen sozusagen sollen sie also vor der Wägung, müssen sie sich entscheiden, auf jeden Fall, ob sie gehen oder nicht. Und die, die sich aber jetzt schon ganz sicher sind, dass sie die Wägung bestehen werden oder dass sie das machen werden, denen werden jetzt wunderbare Gemächer zugewiesen. Und die, die sich noch nicht trauen oder das lieber noch überschlafen wollen und unsicher sind, die verbleiben im Saal, denen wird gesagt, sie sollen im Saal bleiben und sie werden noch dazu mit Stricken jetzt jeder an einem bestimmten Ort angebunden. Also sie werden auch noch angebunden, werden also gar nicht so freundlich behandelt. Und zu diesen aber, die sich also noch nicht so bereit fühlen, einfach da auf die Waage loszumarschieren, dazu zählt auch Christian Rosenkreuz. Er sagt, lieber überschlafen wir das einmal und nimmt das also aus Sicht, in den Saal angebunden zu werden. Also es ist nicht sehr bequem, weil es ist natürlich ein Steinboden, auf dem sie schlafen müssen. Es ist vielleicht ein Marmorboden schon, aber angenehm, dass sie schlafen, ist es nicht. Polster gibt es auch keine, also man ist angebunden. Während die anderen, die also schon ganz sicher sind, dass sie das bestehen werden, die schlafen in prächtigen Gemächern, in weiten Betten. Christian Rosenkreuz nicht. Und trotzdem gelingt es ihm also dann irgendwann einzuschlafen, hat aber in dieser Nacht wieder einen merkwürdigen Traum. Und zwar sieht er sich im Traum auf einen Berg versetzt und beobachtet jetzt viele Menschen, die durch einen Faden am Kopf mit dem Himmel verbunden sind. Manche hängen hoch oben, andere ist knapp über der Erde, also so in allen Höhen hängen da Menschen herum und ein alter Mann fliegt in der Luft herum und schneidet die Fäden durch. Und wenn einer der der Feld, die ganz oben hängen, naja, der tut sich natürlich ordentlich weh und es erzittert und bebt die ganze Erde. Und die nahe der Erde waren, also die landen sanft und fast unbemerkt. Das geht also ganz weich, die landen ganz weich. Also, aber die sich halt so hoch binden oder im Traum, dass sie hoch erscheinen, die fallen dann auch sehr tief und da zittert dann die ganze Erde darunter. Und diesem Traum geht also jetzt Christian Rosenkreuz durch die Nacht und er wacht am nächsten Morgen, den Kasamstag, das ist jetzt der Kasamstag. Ist insofern auch interessant, das jetzt zu vergleichen mit den Osterereignissen. Der Kasamstag ist ja etwa auch der, also wo zwar nicht jetzt direkt in der Bibel, aber doch in der Überlieferung dann geschildert wird, etwa die Höllenfahrt Christi, also wo ein Totenreich hinabsteigt und im Totenreich erfolgt ja auch die Regung der Seelen, wie wir wissen, etwa aus der ägyptischen Mythologie oder so. Und also um diese Regung geht es ja letztlich bei dieser angekündigten Regung da. Und die findet jetzt am dritten Tag statt. Auch das ist eine sehr wichtige Schilderung, dass das am dritten Tag beginnt. Also zum Beispiel, wenn der Mensch also die Schwelle des Todes wirklich überschreitet, dann wissen wir, dass es etwa 3 Tage dauert, bis sich der Ätherleib auflöst. Und danach beginnt die Prüfungszeit, die dieser Wägung letztlich entspricht. Also die ja in Wahrheit ein ausgedehnterer Prozess ist, also im Grunde zusammenhängt mit dem Durchgang durchs ganze Kamaloka im Grunde. Daher also verschieden geschildert werden kann, entweder als langwieriger Prozess oder eben als etwas, was man jetzt als Legung durchmacht. Und also diese Seelenwägung werden jetzt die Angekommenen im Schloss, die Gäste im Schloss unterworfen. Die übermütigen Prahlerischen sind also jetzt auch schon aus ihren Gemächern zurückgekehrt, sind also als hohen Mutes. Es erscheint auch die Jungfrau wieder, also die Jungfrau vom letzten Abend, die da mit dem Thron hereingefahren war. Sie ist wieder anders gekleidet, also sie hat eine ausgiebige Garderobe offensichtlich. Sie ist jetzt gekleidet in rotem Samt, mit einem weißen Band umgürtet und trägt einen grünen Lorbeerkranz auf dem Haupt. Und sie ist begleitet von 200 geharnischten Männern, die ebenfalls in Rot und Weiß gekleidet sind. Es werden jetzt auch die Stricke derer gelöst, die im Saal übernachtet haben. Und es wird ihnen gesagt, es kann euch vielleicht besser ergehen als einen der Vermessenen, der hier noch frei steht. Also die eben überhaupt nie gebunden waren. Und es wird jetzt in der Mitte des Saales, des großen Saales, die Waage aufgehängt, die aus lauterem Gold besteht. Und 7 Gewichte werden, 7 verschiedene Gewichte werden aufgestellt. Also es wird ein großer Tisch wird aufgestellt, auch mit rotem Samt bedeckt, also alles ist jetzt in Rot und Gold, also ganz andere Farben jetzt. Und auf diesem Tisch werden 7 Gewichte aufgestellt. Diese 7 Gewichte, das geht dann um die Wägung der Seelen. Diese 7 Gewichte haben also sicher etwas zu tun mit gewissen Tugenden, die der Mensch entwickeln kann oder soll. Es werden ja traditionell 7 Tugenden eigentlich unterschieden oder überliefert, also zumindest im abendländischen Bereich, eben die 4 platonischen Kardinaltugenden, also Gerechtigkeit, Mäßigkeit, Tapferkeit, Weisheit und dazu die drei paulinischen Tugenden, Glaube, Liebe, Hoffnung. Also das sind die sieben klassischen, sozusagen abendländisch, christlich-abendländischen Tugenden. Mit denen hat das sehr wohl etwas zu tun, nämlich insofern, als diese sieben Tugenden auch wieder in enger Beziehung stehen zu den sieben Regionen, könnte man sagen, der Seelenwelt oder des Kamaloka. Die Seelenwelt hat sieben Bereiche, der unterste ist der Bereich der Begierdenglut, also das ist der finsterste Bereich eigentlich. Nur das ist der Bereich, mit dem wir hier auf Erden am meisten konfrontiert sind, denn man kann ja diesen Kamaloka-Bereich in gewissem Sinn auch vergleichen mit den kosmischen Stufen und die unteren Regionen und die eigentliche Kamaloka-Region umfasst eigentlich die ersten vier Stufen dieses Kamaloka. Das geht bis zur Mondenregion. Und die unterste ist aber die Region der Begierdenglut. Das ist eigentlich die, in der unsere Erde mittendrin steckt. Also das heißt, man kann sagen, die unterste Region ist genau da, wo wir sind. Und wenn man so will, hängt es dann auch sogar mit den unterirdischen Geistern zusammen, also mit dem Bereich, was man gemeinhin die Hölle nennt. Das hängt also vor allem mit diesen untersten, dunkelsten Kräften zusammen. Und darüber gibt es dann also andere Stufen, also die Region der flutenden Reizbarkeit zum Beispiel, die Region der Wünsche, die Region von Lust und Unlust. Und dann kommen schon die höheren Seelenregionen, also die Region des tätigen Seelenlichtes, der tätigen Seelenkraft und des tätigen Seelenlebens, das ist die höchste. Also die entsprechen dann den paulinischen Tugenden, Glaube, Liebe, Hoffnung. Und die unterste, also wo die Begierdenglut waltet, das sagt der Steiner, also da, mit dem muss entgegenstehen die Tugend der Gerechtigkeit. Das ist die, die also das auswählen muss oder das verbessern muss. Und hier werden also jetzt die Seelen geprüft, also ob sie standhalten dieser Prüfung. Wobei Rudolf Steiner interessanterweise auch diese sieben Gewichte in Zusammenhang bringt mit den sieben freien Künsten, wie sie im Mittelalter geübt wurden. Also namentlich dort, wo die Platoniker wirksam waren. Im Mittelalter hat man sehr, sehr stark die sogenannten sieben freien Künste geübt. Wir haben schon vor längerer Zeit einmal darüber gesprochen, also es ist schon wirklich länger her, da haben wir mal gesprochen über die Platoniker und über die Aristoteliker und eben auch über die sieben freien Künste. Will ich aber jetzt gar nicht zu weit ausbreiten, weil das ist für uns wieder ein eigenes Thema, wir haben es schon einmal behandelt. Also einfach warum erwähnt Rudolf Steiner diese sieben freien Künste, eben einfach weil diese sieben Stufen dieser sieben freien Künste auch ein Weg sind, diese sieben Tugenden zu entwickeln, die notwendig sind eigentlich, um durch diese sieben Stufen des Kamaloka durchzukommen und möglichst viel mitnehmen zu können. Also wenn man auf Erden schon sehr viele dieser Tugenden entwickelt hat und dazu ist einer der Wege eben durch diese sieben freien Künste durchzugehen, dann hat man seine Seele auf Erden schon so zubereitet, dass man sehr viel auf diesem Weg durchs Kamaloka mitnehmen kann und nicht zurücklassen muss. Also diese Wägung hier der Seelen heißt ins Geistige, also vom Seelenbereich aufsteigend dann in die eigentliche geistige Welt kann man nur, eben wenn man genügend mitnehmen kann, durch diese sieben Stufen des Kamaloka. Und wenn man schon fast alles aufstreifen muss, dann bleibt nicht mehr sehr viel, mit dem man in die Geisteswelt eintreten kann. Und interessant sind wieder manche Details, wenn man sie auch vergleicht. diese Seelenregung wird ja etwa auch geschildert im ägyptischen Totenbuch. Mit einem interessanten Unterschied. Dort ist immer die Seele besser dran oder die Seele kann aufsteigen, die leicht ist, die nicht ein Schwergewicht auf die Waage bringt, die sozusagen diese Waage nicht hinunterdrückt. Hier ist es gerade umgekehrt. Die Prüfung haben die bestanden, die also den Gewichten standhalten können. Und geordnet jetzt noch Ständen und noch Rang und Namen sozusagen werden jetzt einzeln die Menschen geprüft hier, also zuerst die Kaiser und Könige, dann die Adeligen, dann die Herren und die Gelehrten, und schließlich kommen dann so ein paar Quacksalber und Scharlatane dran. Und wer die Prüfung nicht besteht, und nicht bestanden hat man sie, also wenn man auch nur an einem der Gewichte fehlt, also es gibt genug Möglichkeiten zu scheitern, wer also nicht die Prüfung nicht besteht, wird gefesselt. Also die vorher die Nacht sehr, sehr angenehm verbracht haben, da sind viele dabei, die jetzt aber sehr wohl gefesselt werden. Und das ist also eher eine Mehrheit, die scheitert an den Wägungen, wobei manche nur sehr knapp scheitern, aber doch, also die wenigsten kommen durch. Und Christian Rosenkreuz besteht die Prüfung nicht als Erster, nicht als Zweiter, auch nicht als Siebter, sondern als Achter. Er ist also der Achte, der die Prüfung besteht. Immer wieder sind die Zahlen was Wichtiges. Also mich erinnert das so, es wird auch wieder nicht weiter aufgeklärt, warum das wichtig ist und das so, Rudolf Steiner sagt nichts Näheres dazu, es erinnert mich nur irgendwie an die Kabiren aus dem Faust. Das war da heißt doch auch, also drei haben wir mitgebracht, aber sind eigentlich ihrer vier und also der vierte wollte nicht kommen, heißt, und dann sind eigentlich ihrer sieben, sind aber im Olymp zu ertragen und das lebt auch wohl der Achte, an den noch niemand dachte. Die Acht hat ja auch eine ganz besondere Bedeutung, auch in der Entwicklung, und zwar in einem zweifachen Sinn. Die Siebenzahl ist die Zahl der Entwicklung. Bei sieben Entwicklungsstufen muss man eigentlich immer durchmachen, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Sieben ist ja auch die Zahl der Zeit, also die Zahl der zeitlichen Entwicklung. Unsere ganze Planetenkette etwa macht sieben Stufen durch. Und so ist es im Kleinen es auch immer wieder, dass man sieben Stufen durchlaufen muss. Und das Achte oder die Achte ist eigentlich immer etwas, was schon darüber hinausführt, im positiven oder negativen Sinn hinausführen kann. Wir haben vorher auch schon mal von der sogenannten achten Sphäre gesprochen. Die achte Sphäre ist also die negative Seite dieser Acht. Das ist sozusagen etwas, was das Entwicklungsziel nicht erreicht, sondern wo also die Widersacher, namentlich die arimanischen Widersacher, jetzt ihre Kräfte sammeln und den Menschen dort hineinziehen wollen. Also das heißt, wenn wir in die achte Sphäre hineinstürzen würden, dann verfallen wir also dem Reich Ahrimans letztlich und scheren also der eigentlich uns zugedachte Entwicklung aus. Andererseits schildert der Rudolf Steiner an anderer Seite, dass eigentlich in dieser achten Sphäre die Elohim stehen. Also die Schöpfergötter, die uns geschaffen haben hier auf Erden, also von denen wir unser Ich letztlich auch haben. Naja, weil die sind uns eigentlich so weit voraus, dass sie eigentlich schon in einer achten Stufe stehen, die über unsere sieben Stufen hinausgehen. Es ist nämlich so, wenn wir unsere ganze planetarischen Entwicklungsstufen durchgemacht haben, jetzt mit der Erde stehen wir in der Mitte, sind also noch drei vor uns, und wenn wir die hinter uns haben, und danach beginnt ein völliger Neuanfang eigentlich. Aber diese neue, wenn man so will, achte Stufe, dort würden wir dann sein, auf einer Stufe, auf der die Elohim heute sind. Also sie sind sozusagen vier Stufen weiter als wir. Wir sind jetzt auf der vierten Stufe. Also wir haben durchgemacht den alten Saturn, alten Mond, alte Sonne und die Erde ist die vierte. Und dann haben wir noch weitere fünfte, sechste, siebte durchzumachen und kämen dann auf eine ganz neue achte Stufe. Auf der stehen aber die Elohim jetzt schon, die Schöpfergötter. Also wenn sie auf der vierten sind, sind sie auf der achten. Und eben weil sie in dieser achten Stufe stehen, konnten sie im Grunde diese ganze äußere Schöpfung hervorbringen. Damit sind sie nicht einmal nur die höchsten hierarchischen Wesen, das wissen wir auch mittlerweile, aber immerhin, sie können eine ganze Schöpfung hervorbringen. Ist ja schon was. Und auf dieser Stufe könnten wir auch einmal stehen, sagen wir mal so. Und es ist also geplant, dass der Mensch diese achte Stufe auch irgendwann einmal erreicht. Sozusagen diese die Acht, da hat man ja auch das Symbol, ist ja auch das Symbol für die Unendlichkeit, die liegende Acht. Vermutlich ja. Mit ziemlicher Sicherheit historische Kunden dazu findet man nicht wirklich, die das absolut bestätigen, aber aus geistiger Sicht ist es sicher so. Aus geistiger Sicht ist es sicher so. Weil da ist eben sozusagen der Durchgang durch die Unendlichkeit, der Durchgang, wenn man so auch will, durchs Nichts, das ist gleichbedeutend, entweder die Unendlichkeit oder der Punkt des Nichts, die hier also in eins zusammenfallen, und damit ist diese achte Stufe ein völliger Neubeginn. Also, wo man nichts mehr im Grunde ableiten kann von dem, was früher war. Man kann nur sagen, ein geistiges Wesen ist durch diese Stufen durchgegangen, ist dann durchs Nichts, wenn man will, durchgegangen und schafft jetzt etwas völlig Neues. Also, mit dieser Stufe 8 wird also ein völliger Neubeginn gekennzeichnet. Und daher ist es auch wieder nicht zufällig, dass der Christian Rosenkreuz der Achte ist, der das besteht. Die sieben vor ihm, die es bestanden haben, haben zwar auch bestanden, aber sie sind eigentlich sozusagen immer noch Vertreter des Alten irgendwo, was durchaus wichtig ist. Aber Christian Rosenkreuz mit seiner Mission weist eigentlich sozusagen schon in diese ganz ferne Zukunft hin, wo wir mal diese ganze planetarische Entwicklungskette hinter uns haben werden und etwas völlig Neues beginnt, aber jetzt muss schon der Keim dazu gelegt werden. Und es ist auch klar, dass das jetzt ist, eigentlich seit der Zeitenwende muss das im Grunde beginnen, das ist der Mittelpunkt der Entwicklung und von jetzt ist die Perspektive in die Zukunft. In die Zukunft, die also dahingehend wird, dass der Mensch selber einmal in ganz großen Stile eine Schöpferwesenheit werden kann. Eine neue Schöpfung hervorbringen wird. Also das ist das, was eigentlich im Menschen veranlagt ist. Und alles, was wir heute ist, sozusagen im kleinen Schöpferischen, im künstlerischen, im wissenschaftlichen, in den Entdeckungen, in den Erfindungen machen, ist sozusagen der ganz winzig kleine Vorgeschmack dessen, was einmal im ganz Großen vielleicht möglich sein wird für den Menschen. Und der rosenkreuzerischen Einweihung liegt eben das zugrunde, dass sie auch dafür eigentlich hinarbeitet, also nicht nur das Wissen der Vergangenheit zu verarbeiten, sozusagen nicht nur durch diese sieben Stufen durchzukommen überhaupt, sondern wirklich dieses große Ziel einer Neuschöpfung vorzubereiten. Daher auch immer wieder dieser Name kühlische Hochzeit. Also es ist etwas, was nicht nur im geistig-seelischen sich abspielt, sondern es bereitet etwas vor, was eine ganze neue Natur schaffen wird einmal in der Zukunft. Und im Mittelpunkt wird der Mensch als schöpferisches Wesen stehen, der das hervorbringt. Also daher Christian Rosenkreuz besteht die Wägung als Achter, und es wird auch noch auf etwas hingewiesen, er besteht sie nicht nur, er besteht nicht nur alle sieben Gewichte, das heißt, er hält nicht nur allen sieben Gewichten stand, wie die sieben anderen vor ihm, sie das eben gerade geschafft haben, sondern er bringt noch einen solchen Überschuss mit, jetzt bei dem letzten Gewicht, beim siebten, dass noch drei Männer versuchen zu ziehen auf der Gegenseite und ihn immer noch nicht in die Höhe bringen. Also weil die Jungfrau merkt, also, dass er eigentlich, bumm, die Waagschale mit dem Christian Rosenkreuz, die saust so schnell hinunter, das Gewicht ist also wie Luft, wo die anderen gerade es mühsam geschafft haben, das auszutarieren. Jetzt schickt sie also drei Mann hoch hin, dort zieht auf der anderen Seite, ob wir den hochbringen, auch die schaffen es nicht. Und als das geschieht, also ruft einer dieser beiden Knaben, von denen wir schon gesprochen haben, ganz begeistert auf, der ist's. Also da kommt das erste Mal heraus, dass an diesem Christian Rosenkreuz da doch was ganz Besonderes sein dürfte. Und es wird jetzt Christian Rosenkreuz, eben weil er sich so bewährt hat bei dieser Wägung, wird ihm jetzt die Wahl freigegeben, einen der Gefangenen, die also nicht bestanden haben, zu erlösen. Und er wählt den allerersten König, der als allererster auf die Waage gestiegen ist, und der nur ganz, ganz knapp am letzten Gewicht gescheitert war, also wo es quasi noch die Waage geneigt hat und er doch noch in die Höhe gehoben wurde. Und der hat ihn also die ganze Zeit schon erbarmt, dass dieser arme König scheitern muss und dass er jetzt gefangen genommen ist und den erlöst er. Naja, und diejenigen, die also für tugendhaft befunden wurden, es sind nicht viele, es stellt sich dann heraus, insgesamt sind es 9. Also einer ist offensichtlich dann noch nach dem Christian Rosenkreuz durchgekommen. Ja, das ist ja genau, so ist es, insgesamt sind es 9. Na genau, so ist es, du hast es geschafft. Richtig. Genau so ist es. Ja, genau. Also 7 sind durchgekommen, Christian Rosenkreuz der 8. mit der Ruhe, dann kommt der 9. dazu, also der Erlöste, genau. Das wird dann wieder wichtig sein später. Ja, also die durchgekommen sind, die sozusagen für tugendhaft befunden wurden, die Prüfung bestanden haben, dürfen jetzt beraten, was mit den Gefangenen zu geschehen hat. Und sie dürfen also mitreden. Und das ist die ganze Wägung, also hat sehr früh stattgefunden und es wird jetzt also beschlossen, um 12 Uhr solche Urteile vollstreckt werden sollen. Und zuvor werden aber noch alle zu einer festlichen Tafel geladen, alle auch die Gebundenen. Henkersmahlzeit, genau. Wobei schon ein deutlicher Unterschied ist, wie sie behandelt werden und wie sie die Situation auch erleben. Denn es ist also eine sehr festlich gedeckte Tafel mit lauter silbernen und goldenen Trinkgefäßen und Speisengefäßen. Und die Tafel ist wieder mit rotem Samt bedeckt. Also kein weißes Tischtuch, sondern ein rotes Tischtuch ist da. Und denen, die bestanden haben, werden natürlich also die besten Plätze sozusagen zugewiesen, also am oberen Ende der Tafel, wo auch die Jungfrau sitzt. Und die bestanden haben, denen wird jetzt ein goldenes Vlies verliehen als Zeichen, also des Ordens vom goldenen Vlies, dem sie nun angehören und der von seiner Majestät dem König gestiftet wurde. Und auf dem goldenen Vlies ist ein geflügelter Löwe auch abgebildet. Also die 9 bekommen das verliehen, die anderen kriegen natürlich nichts. Und es ist auch so, es werden also die Speisen aufgetragen und das Interessante ist, nur die 9, also die Prüfung bestanden haben, können jetzt diese vielen Diener, die Speisen auftragen, sehen. Die anderen sehen sie nicht und werden auch nur sehr karg bedient. Christian ausgreifen kann, was dort also frei irgendwelchen von den anderen noch was zustecken will und zukommen lassen will, aber einer der Knaben sitzt und sagt, das darfst du nicht tun, also das ist ganz streng verboten. Aber also Christian Rosenkreuz hat ein sehr starkes Mitleid trotzdem also auch mit den Gescheiterten. Vor allem mit manchen der Gescheiterten. Also, weil manche waren ja schon wirklich am Anfang, haben sie so dumm aufgeführt und so hochmütig aufgeführt, dass man sagt, das vergönnt man ihnen, aber. Naja, also jedenfalls. Auch die Jungfrau trägt sein goldenes Vlies mit dem Löwen darauf, also was Christian Rosenkreuz schließt, dass sie sozusagen die Präsidentin des ganzen Ordens ist. Ja, und nach dem Festmahl ist es jetzt also mittlerweile 12 Uhr geworden, also es war ein recht frühes Mahl und man geht jetzt in den Garten hinaus, dort sollen die Urteile verlesen und vollstreckt werden. Von diesem Garten, wieder interessant, die Schilderung sagt Christian Rosenkreuz, dass er nicht besonders zierlich angelegt ist, doch sind die Bäume immerhin in guter Ordnung gepflanzt und in der Mitte steht ein köstlicher Brunnen, auf dem wundersame Bilder und Inschriften drauf sind. Auf das werden wir dann später noch kommen. Und es ist ein Garten, auch ein hölzernes Gerüst aufgebaut, ein großes hölzernes Gerüst mit so drei Galerien sozusagen übereinander. Und alle bis auf die zweite Ebene ist mit Tüchern verhangen in verschiedenen Farben. Die unterste und prächtigste ist mit weißen Tüchern verhangen und als man jetzt auch hinauskommt, verneigt sich die Jungfrau ehrfürchtig dort. Also und alle vermuten, dass da wahrscheinlich König und Königin anwesend sind irgendwo, aber man sieht sie nicht. Man sieht sie nicht. Und die dritte und vierte Etage ist mit roten bzw. blauen Tüchern verhangen. Nur die zweite ist frei und dort werden jetzt die Christian Rosenkreuz und seine Begleiter, also die bestanden haben, hinaufgeleitet über eine Wendeltreppe auf diese zweite Galerie, auch die Jungfrau geht dort hinauf und es soll also jetzt die Urteile verlesen werden und es tritt jetzt wieder eine Jungfrau auf, eine andere noch und lässt ihre Posaune erschallen und es ist dieselbe, die Christian Rosenkreuz am ersten Tag die Einladung überhaupt gebracht hat. Also er erkennt sie wieder, es ist dieselbe vom ersten Tag und sie lässt die Posaune erschallen, zum Zeichen, dass die Urteilsverlesung und Vollstreckung beginnen soll und die Urteile sind teilweise doch sehr hart. Also für die, die nur knapp gefällt sind, ist es ja noch recht milde, dass sie werden einfach auf den Schloss gewiesen und können also im Frieden davon ziehen und sollen sie halt möglichst hier nicht mehr fliegen lassen. Also die kommen noch gut davon. Manchen geht schon nicht mehr so gut, weil sie noch also nackt hinausgeschickt werden. Also die ersten dürfen wenigstens noch bekleidet hinaus, aber die anderen werden erstens nackt hinausgeschickt und mit Schimpf und Spott verfolgt und ausgelacht und so weiter von den Geharnischten und allen, die jetzt anwesend sind. Also es